Es ist Camperman-Zeit. Hallo, hier spricht der Henning. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute auch wieder wunderbare Themen für euch vorbereitet. Unser kleiner Campingtrip wird erleuchtet von zwei wunderschönen Campinglampen.
Und ich nehme euch mit ganz in den Osten. Hallo, hier ist Gerhard, und zwar richtig weit in den Osten. Und wir fahren zu einem heiligen Berg. Und all das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Hallihallo. Na, ihr Lieben, wie geht's euch da draußen? Ich hoffe gut. Und dir, wie geht's dir, Gerd? Alles klar?
Ja, alles wunderbar, du. Ich bin ein bisschen umtriebig gerade, jobmäßig, wohnungstechnisch. Ich bin hier irgendwie, mein Kopf ist gerade so eine Jonglage sozusagen. So einer von diesen furchtbaren Artisten, die da draußen auf der Straße stehen und ihre Bälle hochschmeißen. Das ist gerade passiert gerade in meinem Kopf.
Okay, was für Bälle fliegen denn da gerade?
Ach du, wie gesagt, also Job, hab ein bisschen was zu tun. Ich bereite für einen Kunden so ein bisschen IFA-Auftritte vor. Dann Wohnung, ich ziehe ja bald um in ein anderes Haus in Lüneburg. Und Campen spielt auch noch eine Rolle. Das heißt, also ich muss ja auch gucken, mein Wagen ist weg. Was mache ich denn jetzt so? Also all solche Sachen.
Hast du denn schon einen Plan, wie du campen möchtest? Oder erstmal Campingpause?
Nett, dass du fragst, wirklich. Also weil das ist so, dass ich irgendwie... Wir machen ja Camperman, und natürlich ist Campen und wird auch weiterhin eine Rolle für mich spielen. Und das ist irgendwie nicht nur, weil wir Camperman machen, sondern weil das ein wichtiger Teil von mir ist. Ich bin gerne draußen, ich bin gerne in der Natur, gerne unterwegs. Aber witzigerweise mag ich fast alle Campingformen. So, das heißt, zum bestimmten Zeitpunkt. Ich hatte ja ein großes Wohnmobil, angefangen mit einem T4 damals, davor mit einem Zelt und sowas. Und ich finde alles geil. So, und jetzt durch diese Festivalauftritte fand ich auch Zelten wieder ganz geil, weil man komplett reduziert unterwegs sein kann, und ich habe das irgendwie auch genossen, indem ich einfach beim ersten Mal noch zu viel, beim zweiten Mal schon weniger und wahrscheinlich beim nächsten Mal noch weniger Zeug mitnehmen würde, weil das auch geht und das ist super. Aber das ist kein Konzept für meine Frau und mich zusammen. So, das heißt, wir gucken, im Moment tendieren wir dazu, ein cooles Zugfahrzeug zu holen und mit Anhängerkupplung und vielleicht einen Anhänger zu nehmen. Kann aber auch sein, dass wir dann das wieder umentscheiden, den Anhänger verzichten und doch wieder das Dachzeltmodell nehmen. Aber so, dass wir so ein bisschen mehr Flexibilität rein haben. Also ein reiner Camper ist dann manchmal doch zu groß, gerade wenn du dann irgendwie alles immer abbauen musst und ach, habe ich keinen Bock drauf, wenn du auf dem Campingplatz bist so und Sachen stehen lassen und so. Also mal gucken, wahrscheinlich reduziertes Campen, wahrscheinlich eher so ein vernünftiges Auto, in dem man zur Not vielleicht mal drin pennen kann, aber eher nicht, und vielleicht mit Dachzelle oder Anhänger. So, da tendiere ich gerade so hin.
Interessant finde ich, wie viel Berührungsängste du noch mit dem Caravan hast und ihn Anhängern. Ja. Also ich glaube, da gibt es einige Leute, die haben jetzt gerade, was? Wie, ne? So ein Anhänger aus dem Baumarkt, oder?
Nee, aber weil es ja auch da verschiedene Modelle gibt. Weißt du, es gibt ja diese Dinge, da habe ich letztens einen gesehen, Anhänger tatsächlich, da ist so eine Kochstation drin und drauf ist ein Dachzelt, finde ich geil. Oder der Anhänger, der ein Zelt ist eigentlich, finde ich auch geil. Das heißt, in diesem Fall trifft es Anhänger, weil das umfassender ist als ein Caravan. Ein Caravan kann es sein, klar. Aber es ist, muss kein Caravan sein, sondern irgendwas, wo ich den bisschen Komfort hinten dran habe. So nenne ich das mal.
Ja. Also wie gesagt, ich finde das, ich fände es sogar, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sogar ganz interessant, weil dann haben wir in gewisser Weise alle Welten vereint. Ne? Wir haben irgendwie den Bulli, okay, den fehlt uns im Grunde genommen so ein integrierter oder teilintegrierter, aber wir haben Wuppi, ich werde jetzt nicht auf die Mobilität seiner Fahrzeuge eingehen, aber so ein bisschen Land Rover, beziehungsweise so SUV, und du hättest dann so die Caravan-Option. Ich glaube, dann hätte man fast alles abgedeckt.
Nadine hat doch den...
Ja, Nadine, das stimmt, hast du vollkommen recht, ja, ganz vergessen.
Also
ja,
alles
sorry,
dabei.
Nadine, sorry.
Alles dabei.
Genau. Dann haben wir wirklich, ja.
Dann werden wir endlich mal glaubwürdig, ne?
Absolut.
Okay. Ja, ich meine, ich spüre die Last auf meinen Schultern. Ich spüre die Last auf meinen Schultern. Aber wie ist.
Nee, lass dich da nicht von beeinflussen. So war das nicht gemeint.
Ja. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Geht es dir dann soweit gut?
Mir geht's blendend. Ich hatte eigentlich vor, vor dem Urlaub noch einige Umbauten an meinem Auto umzusetzen, und zwar einen Heckauszug einzubauen, den ich schon lange vorhabe einzubauen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass ich habe mir so Heckauszüge bestellt bei einer Firma. Ich werde euch noch einen kleinen Bericht dazu machen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass die Installation halt nicht so ohne weiteres möglich war, weil die Bodenplatte, die verbaut ist, halt nicht stark genug ist, beziehungsweise ich nicht mit Kontermuttern und großen Unterlegscheiben, um das Gewicht auch ordentlich abzufangen, daran kann, weil das alles schon eingebaut ist. Und insofern muss ich da mit sogenannten Hülsen arbeiten, die ich einziehe in diesen Holzfußboden, um dann dort Stahlschrauben einzusetzen, das auch noch zu kontern über den Radlauf. Also das ist leider mal wieder alles ein bisschen kompliziert. Das bedeutet auch Radabnehmen und auch den Spritzschutz des Radlaufs oder des Radkastens, damit man dann von innen das auch alles ordentlich verschrauben kann und dann nicht dieser Heckauszug irgendwann abhebt. Und insofern bin ich da so ein bisschen unvollrichteter Dinge, aber so ist es halt. Lieber vernünftig als gefuscht und dann fliegt dir das um die Ohren und darum musste ich das ein bisschen zurückstellen. Und insofern, ja, das ist eigentlich sonst alles sehr fein, ja.
Ja, wobei ich muss ja sagen, dein Campingmodell funktioniert ja. Also du hast ja alles an Bord. Klar, so ein Heckauszug ist sicherlich noch ein bisschen mehr Komfort, weil es dann dieses Hin- und Herschieben verhindert, aber du hast ja alles griffbereit, du hast ja auch eine Ordnung da drin und das ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, gar nicht, sondern du weißt ja, wo du was findest und wie das Ganze funktioniert. Also du hast ja deinen persönlichen Ablauf, der funktioniert ja gut. Also das ist ja...
Total, nee, das ist da gibt es gar nichts zu meckern, genau. Das ist alles fein, aber wie gesagt, so ein Heckauszug ist hier und da ja, gerade was so Kühlbox-Geschichten angeht und Gewicht, schon angenehm, weil ihr kennt das sicher auch, man ist dann auch viel am Rein- und Rausräumen, gerade bei einem etwas kleineren Auto, beziehungsweise wenn ihr einen größeren, eine Heckgarage habt, auch da findet das ja statt und das geht ja auch ganz schnell, dass man in Eile sich vielleicht auch mal einen verhebt, ne? Also toi, 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 ist noch
nicht passiert, nicht jünger.
Aber
Wir werden nicht jünger.
Nö, ich glaube, es hat auch mit Alter nicht so viel zu tun. Es hat einfach was mit Technik und Ruhe und Sinn und Verstand zu tun. Und da dann so um die Ecke einladen, zwangsläufig mit einem Hohlkreuz, das ist dann vielleicht nicht die beste Lösung. Genau, nee, ach, alles gut. Also Zeit lassen, schön machen und dann werde ich euch da mal ein paar Bilder mit euch teilen. Ich bin eigentlich nicht immer so ein Freund davon, diesen Prozess so zu dokumentieren, aber in dem Fall könnt ihr dann vielleicht mal gucken und gerade beim Heckauszug, der eben nicht wie bei ganz vielen üblichen T5 und T6 Modellen, die halt mit Bodenschiene arbeiten, wo das ja ein Kinderspiel ist, ist das bei mir halt leider ein etwas größeres Unterfangen, aber das ist bei diesem Auto schon immer so gewesen und darum liebe ich es auch so. Es wird immer etwas gebastelt und es muss immer irgendwas gefummelt werden, aber das kriegen wir alles hin. Das kommt bald.
Ja, aber das finde ich ganz geil, vor allem, weil du ja auch dann dadurch deine Skills erweiterst, die geht sozusagen auch ein Licht auf manchmal. Das finde ich ja ganz schön.
Ja, was vor allen Dingen an Skills besonders ausgeprägt trainiert wird, ist Geduld und auch Selbstkontrolle, Anger Management, häufig auch Zielgenauigkeit, Werfen von Werkzeug, das findet alles statt, ja. Wobei ich muss sagen, die letzte Disziplin, Werfen von Werkzeug, fand schon ganz lange nicht mehr statt. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich schon so viel gebastelt habe.
Kein Werkzeug
aber
mehr
ich hast. Kann mich auch noch so an Zeiten erinnern, Alter, da ging es so zur Sache, ey. Mhm. Also das, wenn so eine Schraube nicht raus will und die dann abreißt und du das ausbohren musst, und diesen ganzen Zirkus, ja. Ich habe ja den Spaß, ich habe ja so einen alten Roller noch und den habe ich jetzt ja gerade aktiviert und das Schöne bei diesem Roller ist, das ist ja auch alles so ein kleiner 50er Roller aus den 80er Jahren, also 1980 und ich habe jetzt gerade wieder in so einem, ich hatte beim Bremsen so das Problem, dass er so geklackert hat. Also kennst du das, wenn du ein Auto oder ein Roller oder irgendwas fährst und du hörst etwas und sagst, muss ich mal nachgucken, mache ich es jetzt? Weiß ich noch nicht, mache ich vielleicht morgen und dann fährst du noch ein bisschen weiter und dann klackert es ein bisschen lauter und dann denkst du so, jetzt muss ich mal nachgucken, habe ich nachgeguckt und dann hatte sich herausgestellt, dass das Hinterrad nicht fest war.
Eieieiei.
Und das lag daran, dass ein Stehbolzen, dieses Rad kann man an 5 Muttern, also an 5 Schrauben festmachen und man schiebt das so auf so Stehbolzen rauf und schraubt eine Schraube drüber und einer war weg.
Oh.
Der war einfach weg. Naja, und dann ratterte beim Bremsen hinten diese Felge auf der Radnarbe. Und das war natürlich dann leider nicht mehr zu ignorieren. Da konnte ich jetzt nicht sagen, das machst du morgen. Da habe ich mir ganzen Kladderadatsch bestellt. Herrlich für Kleines, also Roller kostet ja nix. Und dann mich da hingesetzt. Und das Schöne war, es hat einfach alles funktioniert. Geklappt, zack, fertig, drauf. Bremse hatte auch ein bisschen Probleme, weil da Öl reingelaufen ist. Die hat er nicht so richtig stark gebremst. Das ist auch repariert. Und das macht richtig Spaß. Also das war so ein bisschen der Side-Hustle. Ne?
Du solltest mal so eine DIY-Geschichte machen, irgendwie wirklich so, weil du bist ja wirklich irgendwie so leidenschaftlich, wie du so Sachen machst und auch Probleme löst oder sowas, nicht damit beschäftigst. Das ist schon geil. Also ich muss sagen, diese Leidenschaft habe ich immer nicht. Ich finde das super. Ich finde das großartig.
Ich muss sagen, Wuppi ist da ein ganz großer, also der Reinhard, der diesmal heute nicht dabei ist, der ja auch immer mit uns campt hier, der ist mir da auch sehr häufig eine sehr große Hilfe. Und ich muss dir auch eins sagen, Schrauben zu zweit macht auch einfach viel, viel mehr Spaß, weil gerade jetzt auch, was das Heckauszugthema angeht, ich könnte das theoretisch alles alleine einbauen. Großteil wird auch passieren. Nur, wenn du eine Mutter durch den Radlauf konterst, du hast nicht so lange Arme, dass eine Hand im Radlauf ist und dann hinten durch die Heckklappe innen an die Ratsche geht, um das Ding dann zu fixieren. Das heißt, du brauchst einen zweiten Mann oder eine zweite Frau. Und genau das ist es halt. Das bringt einen meistens zum Verzweifeln, wenn man probiert, Sachen alleine zu machen, die man eigentlich zu zweit machen muss. Das ist so mein Tipp. Nehmt euch die Zeit. Aber das kennt ihr sicher auch alles, was erzähle ich. Ihr seid ja auch alle Füchse da draußen. Insofern, ja, das ist so mein Status gerade. Aber ich finde deine Planung viel, viel spannender. Und ich bin wirklich auch gespannt, was da passiert. Und das Schöne ist ja auch, man hat es ja nicht eilig, ne? Also das sollte ja auch gut überlegt sein, ne?
Ja, das Lustige ist, dass es im Zusammenspiel mit den anderen Geschichten ja stattfindet, ne? Das heißt, es ist ja nicht nur eine Campingentscheidung, sondern eben halt auch neuer Lebensmittelpunkt. Beruflich irgendwie ist ja ein bisschen was am Wechsel. Das heißt, also, das irgendwie, warum kann nicht dann irgendwie einfach nur eine Sache denn irgendwie gerade so neu sein? Das sind so viele Sachen, die jetzt gerade neu und spannend sind und das ist super, aber eben halt auch ganz schön anstrengend. Das ist irgendwie so wirklich, weil so viele Entscheidungen getroffen werden müssen. So. Das ist
absolut.
Ich will manchmal nicht entscheiden müssen.
Habt ihr denn schon mal, also ich meine, ich hatte ja einmal diesen Lüm Traveler als Caravan dabei. Yeah. Wart ihr denn schon mal im Caravan unterwegs?
Nee, das würde ich dann üben. Also das heißt, also ich habe das früher, ich war ja mal bei der Bundeswehr und da, also ich kann mit Anhänger fahren, also das ist aber schon so lange her, ich würde das wieder üben, ganz normal und dann auf so Übungsplätzen oder sowas.
Nee,
das
beim Fahren. Fahren mache ich mir gar keine Sorgen, das kriegst du hin, aber das Wohngefühl.
Ach so.
Habt ihr das schon mal so mal getestet?
Ja, so meinst du. Ich war natürlich in Dingern drin und ich habe auch schon mal in einem geschlafen oder mehrfach schon. Aber das ist irgendwie, was das Geile daran ist ja, dass du nicht immer deine Maschine da vorne hast. Ne? Das Blöde an den meisten Campern, das hast du ja bei dir auch. Du hast ja vorne einen Bereich, den du in deiner Fahrt wunderbar nutzt und drehst einen Stuhl um oder sowas. Aber du hast einen toten Bereich, der eigentlich nicht bespielt wird. So.
Stauraum, bis in die letzte Ritze werden da Socken reingestopft.
Ja, genau. Ja. Und ein schönes großes Fenster ist auch super. Aber nee. Genau. Also ich finde das schon ganz schön, irgendwie zu wissen, ich habe einen Anhänger, den ich dann wirklich nur fürs Campen nutze und dann kann ich den Wagen abspannen und dann irgendwie in die Stadt fahren oder einkaufen machen, Einkäufe erledigen oder so. Also der Gedanke ist super, weil mich das sehr, sehr häufig genervt hat, auch in Dänemark, wenn wir da in den Dünen stehen und dann da wegfahren müssen, um dann irgendwo mal kurz mal hinzufahren, Ausflug zu machen oder was auch immer. Und dann hast du da deinen Stuhl draußen stehen oder nur so ein Pavillon stehen. Und in der Hoffnung, dass da irgendwie alle cool mit deinen Sachen umgehen beziehungsweise nicht wegstellen und sich da hinstellen wollen, wenn es in den Sommerferien ist. Nee, ich finde das cool, einfach den Anhänger da dann irgendwie auch platzieren zu können. Also von daher, nee, hat viele Vorteile. Und wenn da mal die Maschine kaputt ist, kannst du trotzdem campen, weil der Anhänger halt funktioniert. Nimmst ein anderes Fahrzeug, leist dir eins oder sowas. Also das sind so viele Sachen, die einfach für mich da gerade so im Kopf zumindest sich ganz gut anfühlen. Wie es denn in der Realität sein wird, werde ich dir dann erzählen, wenn es soweit ist.
Verstehe ich. Wie ist es denn mit Abstellen, wenn man gerade nicht unterwegs ist?
Ja,
also das ist ja für mich so
danach ein limitierender Faktor. Danach habe ich ja mein neues Wohnhaus ausgesucht. Das ist kein Problem.
Auffahrt.
Ich habe da irgendwie so eine Garage und ich habe eine Auffahrt und ist groß und das ist alles super.
Ja, das ist, also ich könnte das zum Beispiel hier gar nicht gewährleisten. Also ich müsste den dann irgendwo zwischenparken und das wäre mir zu viel Gerödel. Darum ist das halt meine Lösung. Genau. Ja, schön. Schön, dass wir uns da mal drüber unterhalten haben. Das ist spannend. Das werden wir weiter verfolgen. Ich bin, ich bin wirklich interessiert, wie sich das dann da so entwickelt bei euch. Und ich kenne dich ja nun auch ein bisschen. Ich weiß, das kann auch morgen wieder was ganz anderes
sein. Was soll das denn heißen? Dass ich phlegmatisch bin? Dass ich irgendwie, was ist das denn?
Nein.
Hast du ja recht.
Dass du dir das genau überlegst.
Hast du, oder so. Oder immer wieder neu überlegst. Ja, genau. Nee, aber stimmt.
Genau. Wir beide sind uns, wenn vielleicht auch der fahrbare Untersatz jetzt gerade ein bisschen divergiert, aber bei dem Thema Licht immer einig gewesen. Das heißt, wir mögen schönes Campinglicht, wir mögen schöne Beleuchtung, wir mögen Lichterketten, die jetzt auch schon überall zu finden sind. Und auch deshalb stellen wir euch in diesem Podcast immer gerne Produkte vor, die das Campen schöner machen und vielleicht auch den Abend romantischer. Und dafür habe ich euch diesmal zwei Lampen in der Vorstellung. Ja, gleich zwei, und zwar zwei Lampen der Firma Scandica. Und die Firma Scandica stellt eben auch nicht nur Lampen her, sondern die haben sich mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt. Aber wir reden heute nur über Lampen, und zwar geht es um LED-Lampen.
Ganz kurz,
fangen wir mal an.
Ganz kurz, Henning.
Ja, bitte.
Nutzt das und geht jetzt mal ganz kurz in die Shownotes, da findet ihr Links, könnt ihr uns dann während Henning redet auch die Dinger mal angucken, weil das ist immer einfacher, weil sonst wir haben einen Podcast, wir haben ja kein Video. Das heißt also, dann könnt ihr mal mitgucken und Henning kann dann wunderbar, wie sie Tonspur zu den Bildern jetzt seine Geschichte erzählen.
So. Genau. Oder ihr könnt ja auch bei Instagram reingucken, da werde ich ein paar Fotos machen oder ein paar kleine Videos. Wir fangen an mit der Scandica Soroya Campinglampe, die zu allem Spaß jetzt auch gerade im Sonderangebot ist. Die kostet nämlich UVP laut Hersteller 49,95 und die gibt es jetzt für 29,95. Das ist eine Lampe, die kann sowohl auf dem Tisch stehen als auch wunderbar irgendwo aufgehängt werden. Die gibt es in zwei verschiedenen Farben. Das ist so der Schirm oben. Die gibt es in Weiß und in einem Grün. Das ist eher so ein Pastellgrün. Und hat oben einen kupferfarbenen Drehknopf über einer Öse, wo man sie aufhängen kann. Und dieser Drehknopf, wie ihr hört, macht die Lampe auch an. Und was ich ganz schlau finde, ist, du hast im Grunde genommen nicht viele Knöpfe oder Regler oder so, sondern du hast nur diesen Knopf und die Lichtstimmung entscheidet oder wird beeinflusst dadurch, wie weit du diesen Knopf drehst. Das heißt, du hast an der Seite so lange Lamellen eingebaut, die kennen wir ja auch von anderen LED-Lampen mittlerweile. Das sind so lange Fäden, die leuchten. Je weiter ich drehe, desto heller werden die. Und an einem gewissen Punkt gehen diese Lamellen aus und es wird so ein bisschen blau kühl, und zwar so ein Downlight. Sieht so ein bisschen aus wie so der Antrieb vom Space Shuttle, so als wenn da hinten so unten, wenn man, nee, oder wie in so einem Science-Fiction-Film, wenn man so Galactica geguckt hat, wenn die dann so hinten den Antrieb zeigen, so leuchten die, wenn man da reinguckt. Das soll man aber nicht, die sollen nämlich indirekt leuchten, das heißt, die sollen nach unten leuchten. Ist so ein bisschen so dann auch das hellere, kalte Licht. Und wenn man dann noch weiter dreht, gibt es die Kombination aus beiden. Was ich persönlich, es ist hell, kann man zu Hause oder im Zelt oder im Vorzelt nutzen. Ich persönlich mag einfach diese Kerzenoptik, dieses Kerzenlicht, was die erste Stellung bietet. Genau, das ist kurz die Funktion über den Knopf an aus. Auf der Rückseite findet ihr blaue Dioden, die euch immer den Ladezustand des Akkus anzeigen. Und da drüber ist dann noch so eine Gummiklappe, die da so reingedrückt ist mit zwei Schnittstellen, einmal USB-A und USB-C. USB-A werdet ihr jetzt sagen, wofür das denn? Ja, das ist im Grunde genommen wie eine kleine Powerbank. Das heißt, ihr könnt dann auch mal schnell euer Handy über den geladenen Akku aufladen. Dieser Akku lädt recht lange. Also das Ding solltet ihr tagsüber bitte nicht vergessen an den Stromanschluss stecken, weil das dauert so bummelige 5 Stunden, bis das Ding so richtig geladen ist, um dann allerdings laut Hersteller auch bis zu 45 Stunden je nach Helligkeit Licht zu spenden. Aber die Ladezeit ist schon enorm. Genau, das ist die eine Lampe, die ich euch vorstellen möchte, nämlich die Soroya. Gerd, hast du noch Fragen dazu?
Anmerkung.
Du hast schon den Finger hoch.
Ja, genau, quasi. Nee, eine Anmerkung, was ich ganz geil finde. Ich war ja vor ein paar Wochen auf dem Wacken-Festival und da hatten wir so ein Pavillon aufgebaut und darunter war ein Tisch und ich habe dann oben auch gerne eine Lampe rangehängt. Und diese bietet ja diesen Haken, der perfekt dafür geeignet ist, ihn wirklich auch den aufzuhängen. Das finde ich super. Und was du gerade sagtest, dass du dieses Kerzenlicht meinst, während man da sitzt, super. Aber ich bin ja auch immer so ein Aufräummaus. Ich habe keinen morgens da irgendwie in so ein Gedaddel reinzukommen. Es ist großartig, dass man das auch heller stellen kann und auch so ein anderes Licht haben kann, dass da dieser Tisch dann gut beleuchtet ist und man dann irgendwie die ganzen Sachen gut wegräumen kann und so. Also, dass man die Wahl hat, finde ich gut. Also, dass man irgendwie sagt, so gemütlich und Putzlicht. So, das finde ich ganz schön eigentlich.
Genau. Haken ist nicht dabei. Also den müsstet ihr, einen Karabiner kann man da oben ranfummeln, ist ja gar kein Thema. Was mir aufgefallen ist, wenn man diese Lampe nutzt, und man hat ja häufig so Campingtische, die Lamellen haben, weil sie zusammengefaltet werden oder nicht. Das heißt, wenn man die Lampe hinstellt und die steht ja auf einem Art von Metallgerüst mit vier rundgebogenen Füßen, dann kann es passieren, dass einer dieser Füße in einer dieser Zwischenräume zwischen den Lamellen verschwindet und das sorgt dann dafür, dass die Lampe umkippt. Um nicht zu sagen, die ist ein bisschen kappelig auf solchen Tischen. Also wenn ihr eine Fläche habt, ist das kein Problem, aber da ein bisschen drauf achten, sonst kippt die mal um. Aber es ist auch nicht dramatisch, die ist auch nicht schwer. Die ist ja auch gemacht, damit man sie aufhängt.
Genau, ich glaube, die Hinstelllampe ist ja, glaube ich, eher die andere, die du noch mitgebracht hast, ne? Die dann irgendwie dann, glaube ich, auf dem Tisch besser steht, glaube ich, so.
Ganz genau. Zu der können wir dann auch gleich überlenken. Das ist die Scandica Forsol Campinglampe. Die gibt es in drei Farben, auch in diesem wunderbaren Pastellgrün, in Weiß und in Schwarz. Und die ist vom Gewicht her schon deutlich schwerer. Und das liegt daran, dass die auch einen Metallkopf hat und oben so eine Metallplatte und so ein Metallbügel, der sich auch herrlich schwer drehen und biegen lässt, also dass der nicht so rumklappert, der ist schön fest verarbeitet. Dann hat sie unten einen Metalldrehknopf und genau wie bei der anderen auch, macht man da die Lampe an. Und hier ist im Grunde genommen die Funktionsweise ganz ähnlich. Wir haben erst diese Lamellen, die verbaut sind und dann auch oben einen Kranz von LEDs, der noch so ein bisschen durch so eine Kunststoffplatte, die so ein bisschen das Licht streuen lässt, verdeckt ist, um dann im Grunde genommen in der letzten Stufe Lamellen als auch diese LEDs, die da oben verbaut sind, zu kombinieren. Außen geschützt ist der Lichtkörper durch so ziemlich robust wirkende so Streben. Schöner Fuß in Weiß, auch mit dem Logo. Und wie gesagt, schön schwer, dass man sie gut auf den Tisch stellen kann. Unten sind so vier Gumminippel. Und die Lampe hat dann jetzt auch, anders als die davor, keine zwei USB-Schnittstellen, sondern nur eine USB-C-Schnittstelle zum Aufladen. Ladezeit ist ähnlich lang und auch Leuchtzeit ist ähnlich lang. Und hinten hat man auch wieder eine Anzeige, wie der Ladezustand der Lampe ist. Das sind vier Dioden in Blau, ganz hübsch gemacht. Und das ist im Grunde genommen diese Campinglampe, die man überall hinstellen kann. Wie ich finde, wenn man sie auf den Tisch stellt, ein sehr schönes Licht macht. Und wenn man sie weiter dreht, eben dabei dann auch ein indirektes Licht macht. Also die brüllt dir nicht so in die Augen, was man so bei manchen Lampen hat, sondern die funktioniert eigentlich nur über den Reflektor, der ein bisschen wie so ein umgedrehter Schirm oder eine Trompete, die auf dem Kopf steht, so gemacht ist. Also das haben die ganz schlau gelöst und eine schöne, auch gerade bei dieser LED-Beleuchtung, eine schöne, warme Lichtstimmung, die echt gemütlich ist. Also die finde ich wirklich sehr gelungen. Und die ist auch gerade im Angebot. Auf der Seite, die ihr bei uns in den Shownotes finden werdet. Da, wie Gerd ja schon gesagt hat, könnt ihr die jetzt auch angucken. Die ist gerade reduziert um 24% von 49,95 auf 37,95 Euro.
Kann ich sagen. Also das ist, also klar, Lampen gibt es wie Sand und Meer und das ist überall, jeder doch sein eigenes Lichtkonzept, ist alles super. Aber ich finde das ganz schön, diesen Retro-Style da drin und echt, ich habe das auch wieder gemerkt beim Zelttrip, wie geil das ist, wenn du eben halt nicht dich ums Aufladen kümmern musst. Und 48 Stunden stand da, glaube ich, irgendwie auf dieser Beschreibung. Ist schon ordentlich, ne? Ist schon ordentlich. Also klar, nicht auf volle Leistung oder sowas, aber 48 Stunden ist schon super. Dann kannst du also wirklich schon fast eine Woche unterwegs sein, abends dann irgendwie trotzdem Licht anhaben und musst dir ums Aufladen keine Gedanken machen oder nicht nachfüllen oder irgendwas. Das finde ich super. Also das mag ich. Und Design ist schön. Das ist irgendwie so ein Henkelmann, ne? Mag ich gern. Also das ist so.
Wenn du so willst, genau, ja.
Das ist nett. Gefällt mir echt gut. Ganz schönes Ding.
Genau. Passt überall mit drauf. Schaut euch das an. Vielleicht macht euch das auch Spaß. Genau. Und Licht. Das sind die Details, auf die man achten sollte, meiner Meinung nach.
Genau.
Du bist aber auch ein Romantiker, ne?
Du musst immer sagen, du bist auch ein Romantiker.
Ja, immer die Kerze, aber das ist ja mittlerweile auch schon nicht mehr so einfach. Ja gut, es gibt auch tolle Windlichter und so. Aber ich bin mittlerweile bei diesen LEDs, die gibt es ja die jetzt nicht, aber die gibt es ja auch so mit Flackerfunktion. Yeah. Da ist ja echt viel passiert. Aber wir hatten von Scandica auch schon vor einiger Zeit mal eine vorgestellt. Die machen wirklich, die machen solide Lampen. Die funktionieren wirklich gut.
Also ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis von denen ganz gut. Also das ist ja so eine Sache. Mhm. Du hast dann irgendwie oftmals ja so Firmen, die dann irgendwie für viel Geld irgendwas verkaufen, wo du dann denkst so, okay, ja, Name kaufe ich mit und Design vielleicht ein Stück weit. Die machen da einen guten Job. Also das ist, ja, genau, fertig. Wir machen einen guten Job.
Guckt euch das an. Genau, das war unser Produkt der Woche oder die Produkte der Woche. 2 Campinglampen, genau. So, und du nimmst uns jetzt mit gen Osten, hast
also
du
richtig weit, richtig weit in den Osten. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr da draußen das kennt. Also immer, wenn ich dann mal zwischendurch mal meinen Kopf beruhigen will, dann gucke ich mir meine Bucketlist an. So, was willst du denn mal machen eigentlich so? Und vor allen Dingen, wo willst du denn mal hin? Und das heißt nicht, dass ich jetzt morgen Urlaub habe und losfliege oder irgendwo losfahre, sondern ich gucke mir das, ach ja, und dann google ich und dann gucke ich mir Google Maps an und fahre mit dem Zeigefinger quasi über die Landkarte und denke, ach ja, wäre geil. Und das habe ich wieder gemacht und ich bin nach Japan gefahren, weil irgendwie das ist tatsächlich für mich ganz oben auf meiner Bucketlist. Ich war noch nie in Japan, ich war schon zwar ein paar Mal in Asien, aber in Japan noch nicht. Und so kulturell, landschaftlich, von den Leuten, ich glaube, das wird großartig sein, das einfach mal zu machen. Und eine Sache will ich unbedingt mir angucken, also natürlich neben Tokio ist der Mount Fuji, das ist so ein, der heilige Berg, sage ich mal, das ist ein Vulkan, der ist 3700, schieß mich tot, Meter hoch, also relativ hoch. Und das ist so, seit Jahrhunderten gilt er als heiliger Berg, ist ja auf der 1000-Yen-Note drauf. Ne? Das ist ja irgendwie, wenn du, gut, das klingt jetzt viel, ist gar nicht so viel, das sind so um die 60 Euro. Aber so auf der Rückseite dieses, dieser Geldnote ist dieser Schein verewigt. So. Das, also da kann man schon erkennen, dieser Berg verewigt, da kann man erkennen, wie wichtig dieser Berg ja auch ist, so im gesamten japanischen Raum. Und nicht nur dort in der Nähe von Tokio. 2 Stunden von Tokio ist es entfernt, so. Also wenn du auf die Karte guckst, Tokio, Riesenballungszentrum, es ist ja nicht nur die Stadt Tokio, der Stadtkern, sondern das ist ja das Präfekt Tokio, ist ja riesig. Das sind ja mehrere, also was weiß ich, 20 Millionen Leute oder sowas, die da in diesem ganzen Bereich leben oder noch mehr, das ist ja fantastisch groß. Und da ungefähr vom Zentrum 2 Stunden geht es Richtung Westen, da bist du bei diesem Bereich Fuji und das ist ja wie gesagt ein Vulkan und wenn man das aus dem Weltraum anschaut von oben, ist es tatsächlich auch wie so Schneekoppe, wie so ein Kegel, der dann auf einer flachen Ebene steht. Und man sieht auch direkt in diesen Krater hinein. Übrigens, kleines, wieder so ein Wissensding, 2,5 Kilometer Umfang hat dieser Krater. Ist also schon nicht ganz so klein. Und das, was ich so bei diesem Berg so fantastisch finde, das ist, glaube ich, einer der schönsten Berge. Vielleicht mit dem Kilimandscharo zusammen, so wenn man den so guckt, weil der so wie so alleine stehend ist und auch die Form so einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und bei diesem ist es ja so, dass er so ganz gleichmäßig links und rechts wie so ein Kegel tatsächlich so abfällt, ganz weich, ganz also harmonisch mit der Natur. Also wirklich ein schönes Ding. Ich verstehe auch, warum der heilig ist. Und wie es mit heiligen Dingen so ist, es passiert auch manchmal Magic. Und das ist dann nämlich Richtung Herbst so. Das heißt, wenn man den richtigen Platz findet und auf den Fuji guckt, dann wandert die Sonne an der Bergkante entlang und der höchste Punkt ist dann genau an der Spitze des Fuji. Das heißt, es wirkt dann so wie so ein Lichtkegel, der auf der Bergspitze sitzt und in dem Moment gehen die Lichtstrahlen, weil das irgendwie so ein bisschen gebrochen wird, in alle Richtungen. Das sieht man dann auch. Und das ist dann wirklich wie ein Diamant und man nennt es auch Diamond Fuji, dieser Moment. Das ist dann etwas, was dann ganz, ganz viele Leute anlockt. Gibt's nicht, kann man nicht von jeder Position gut sehen, aber wenn man ein bisschen aufgepasst hat, ne, also im Osten geht die Sonne auf, im Süden so nimmt sie ihren Lauf und sowas, das gilt da ja natürlich auch. Das heißt, man müsste ein bisschen nordwestlich von diesem Fuji einen Platz finden. Und da habe ich einen Platz gefunden, wo man das, glaube ich, ganz gut angucken kann. Das ist der Kuan Camping Ground. Das ist ein Campingplatz direkt an einem See, das ist der Motosu-See. Das ist einer von 5 Seen in der Region um den Fuji herum. Und das ist einer der wohl schönsten mit dem klarsten Wasser. Da kann man angeln, da kann man Boot fahren und vor allen Dingen ist er häufig spiegelglatt. Und jetzt kann man sich das mal vorstellen. Also ich nehme euch jetzt mal mit. Und dazu habe ich natürlich was vorbereitet, wenn ich das finde. Ich bin ja hier so gut doch nicht vorbereitet. Doch da. Passt mal auf, ich nehme euch mal mit. Wir stehen jetzt am Seeufer Mosoku und die Sonne scheint darüber. Wir im Wasser, ganz in den frühen Morgenstunden, spiegelt sich diese Kuppe in diesem See und die Sonne scheint darüber. Und das heißt also, wir haben den Doppelberg mit der Lichtkugel dran. Und das ist, glaube ich, ein Foto, was man auch sicherlich schon einige Male gesehen hat. Und wenn man das machen will, fährt man so Ende September, Anfang Oktober nach Japan. Das ist also ein wunderbarer Zeitpunkt, also Spätsommer, früher, man nennt das ja auch Indian Summer, so in anderen Regionen, wo man dann also noch die Wärme mit hat und man hat noch diese furchtbare Kälte des Winters und ist dann... Ja, dann ist man einfach dann auch nah an Tokio dran und kann diese ganze Region abrufen, auch mit dem Shinkansen oder sowas durch die Gegend fahren. Man ist schnell irgendwo, leiht sich ein Auto und fährt zu diesem Campingplatz. Und da sagst du, scheiße, ich bin ja mit dem Flugzeug hier und will auf diesem Campingplatz und mich da irgendwie schön am Seeufer so breit machen, mein Zelt aufbauen. Ich habe aber kein Zelt. So, was machst du denn dann? Ja, da gibt es da eine Lösung für. Also erstmal ist es so, dass man das ganze Equipment, was man braucht, also Stühle, Besteck, Kochutensilien, also so ein Zeus, kann man bei diesem Kuan Campground leihen für kleines Geld. Das heißt also, man sagt so, was braucht man so irgendwie für, leiht man. Zelte leihen sie nicht, aber die bieten dann dazu einen Service an. Da ruft man einfach dann bei den Kollegen von Hinata Rental an, das ist ein Concierge-Service, und sagt, ich möchte an diesem See stehen. Die bringen das Zelt hin, bauen das auf, bauen das ganze Equipment, was man mitgebucht hat, auf. Das heißt, man hat dann das voll Sorglospaket, also je nach Zeltgröße oder sowas, was man dann bucht, wird dann dort aufgebaut und kann dann dieses Erlebnis haben in fremdem Equipment. Ja, oder man kauft sich irgendwo was und nimmt das mit. Das ist aber blöd, weil man es ja meistens dann da lassen muss, weil Fluggepäck und sowas ist ja blöd. Also sowas ist natürlich dann da möglich und man kann dann direkt am See, also man kommt aus dem Zelt raus, stellt die Füße ins Wasser und guckt sich den Quatsch an. Das geht da. Das ist toll. Und das Schöne ist, dieser Platz bietet aber mehr Möglichkeiten, ein bisschen weiter nach hinten, direkt so, also ein bisschen weiter zurückgelegen, also nicht direkt am See, sondern, was weiß ich, 20 Meter weiter hinten gibt es auch richtige Campgrounds, wo man dann irgendwie seine Sachen aufbauen kann. Und da gibt es dann auch Hütten, da gibt es dann auch irgendwie Möglichkeiten, sich so feste Wände zu mieten, wenn man möchte oder sowas. Und wer gar keinen Bock hat auf Fuji und auf Sonne und auf Diamanten und den gar nicht sehen will, aber diese Gegend generell mag, denn um den See herum gibt es noch einen weiteren Zeltplatzbereich oder einen Campingbereich, der dann eher im Wald gelegen ist. Und das ist auch ganz schön, ist ein bisschen billiger und man kann dann zu Fuß dahin wandern oder sowas, wenn man möchte. Also es gibt viel Auswahl dort und Preise sind echt geil. Das heißt also, 900 Yen kostet irgendwie das Zelt oder die Person, das sind 5 Euro, 6 Euro, mehr ist es nicht. Und das Zelt selber kostet 1200 Euro, Yen, das sind 8 Euro. Das heißt also, das ist dann gar nicht so teuer, wenn man möchte und dann mit seinem eigenen Equipment anreist. Bisschen teurer wird es, wenn man den Concierge-Service nutzt. Das heißt, dann zahlst du pro Nacht so mit allem, also tutti, mit Platz, mit allem so um die 200 Euro. Das heißt, das ist schon ein bisschen mehr, klar. Aber dafür hat man die Arbeit nicht. Man fährt da einfach hin, steigt in sein Zelt, nimmt das Geschirr, kocht damit. Und wenn man wegfährt, wird es von irgendjemand anderen abgebaut. Und man hat ja diesen ganzen tollen Platz gehabt, diesen tollen Moment gehabt, ohne Aufwand und trotzdem ein schönes Campingerlebnis. Ich fand das super, dass man irgendwie so zu sehen, dass es so auch ganz andere Möglichkeiten gibt. Also ohne eigenes Zeug, ohne das eigenes Geraffel, trotzdem so diese Naturnähe, ganz besonderen Momenten irgendwie zu haben. Und ja, und dann tatsächlich auch mal irgendwie so einen Berg einfach mal vor der Fresse. Ich finde das geil. Also dieser See sieht toll aus. Dieser Vulkan sieht toll aus. Das letzte Mal, also auch da keine Angst, ist ja ausgebrochen, 1770 oder so. Das sollte also noch ein bisschen halten. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis da noch mal irgendwas passiert. Also toll. Also das ist so Japan vielleicht mal auf einer ganz anderen Art. Also Japan in diesen für die Blicke, ne? Also für dieses Einatmen der Natur und dieser Begebenheiten. Hat mich total gekickt. Ich glaube, wenn ich dann mal tatsächlich nach Japan fahren sollte, würde ich darüber huschen. 2 Stunden Fahrt geht.
Ja, was ich auch cool finde, erstmal vielen Dank für diese Vorstellung, finde ich sehr inspirierend. Ich bin jetzt auf der Website ein bisschen am Rumsurfen und es gibt da auch ein Hostel und es gibt auch einen Shop. Also die Preise, ein guter Freund von mir hat lange in Japan gelebt und der hat auch immer zu mir gesagt, dahin kommen ist recht kostspielig, aber vor Ort ist alles, wenn man ein bisschen schaut, wirklich günstig. Also das Leben in Japan, das mag jetzt in den Metropolen anders sein, aber wenn man ein bisschen rauskommt, und ich meine Preise, in Riesenportion Nudeln, Nudeln mit Fisch, also Riesenportion mit Nudeln 9 Euro, Nudeln mit Fisch 12 Euro, das Bier ist günstiger als ein Kaffee für 2,30 Euro. Und irgendwie Halbpension im Zimmer, weil ein Hostel gibt es auch für 54 Euro. Yeah. Also kann man nicht meckern. Und wenn ich da reingucke, die haben wohl auch irgendwie eine TV-Serie. Eurocamp steht hier. Also es gab wohl irgendwie da eine TV-Serie, die man
hier guckt. Ja, es gab ja, ein Anime, okay, wo das dann irgendwie tatsächlich auch dann dieser Platz auch eine Hauptrolle spielte oder sowas, weil eben halt der Blick, glaube ich, wirklich spektakulär ist und auch bekannt ist. Ne? Und das heißt also, dass
aber
super, oder?
geh mal auf das Hostel, weil wenn du das Hostel anguckst, ja, ich war ja nicht drin, aber ich finde diesen Nassbereich, den finde ich richtig abenteuerlich. Also pass auf, du hast dort diese ganz klassischen Duschmisch-Geschichten. Dann hast du keine Schamwände. Du hast Spiegel, die an der Wand sind. Und der Abstand, und das ist ja in Japan, wie viele auch immer sagen, oder in China auch anders, weil die haben ja ein ganz anderes Gefühl für Nähe. Also du stehst da im Grunde genommen dann nebeneinander mit dem Abstand so auf Armlänge. Vor einem Spiegel kannst du dich da abduschen und in der Ecke hinten gibt's dann noch so ein kleines Tauchbecken mit so Düse. Da ist so die Zeit stehen geblieben. Das ist total abgefahren.
Ja, das ist eine Zeitreise, glaube ich auch. Ja, genau. Und das ist irgendwie.
Und der Shop und Fernseher auf dem Boden und ja, herrlich.
Weißt du, ich glaube, herrlich. Da würde ich nicht ins Hostel gehen. Ich würde da dann irgendwie sagen, so ich mit dann mal 2 Tage, länger will ich da wahrscheinlich auch nicht sein. Ne?
Ja,
aber,
ja.
Also, aber dann, wenn man keinen Bock auf Zelten hat, ist das vielleicht eine ganz valide Option zu sagen, denn ich habe dann eine Möglichkeit halt. So. Und dann, ja, mit Glück hast du dann irgendwie Kontakt zu Japanern. Also mal gucken, also sehr, sehr hautnahen Kontakt. Ja. Ne?
Ich glaube, wenn dieser Diamantmoment stattfindet, wirst du da nicht ganz alleine sein. Aber der Blick auf diesen Mount Fuji ist schon toll. Ich meine, das sieht ja aus, als wärst du auf einem anderen Planeten,
ist so
ein bisschen wie in so einem Science-Fiction-Film.
Die ganze Umgebung ist natürlich Weltkulturerbe. Seit ein paar Jahren ist es so, dass der Fuji Weltkulturerbe ist und die ganze Gegend Nationalparks noch und nöcher. Da gibt es auch ganz andere Campingmöglichkeiten und also wirklich fantastisch. Ich habe mir da ein bisschen länger mal mit beschäftigt. Aber tatsächlich dieser Blick, ne, mit diesem Diamond, diese Diamond Hour oder sowas. Du musst natürlich in einer richtigen Position zur Sonne sein und das ist eben halt tatsächlich dann nordwestlich des Fujis und das ist da irgendwie perfekt.
Ach, es ist so ein bisschen wie diese ganzen Leute, die dann die Nordlichter jagen. Mhm. Aber hey, ich meine, hast einen Grund. Der See sieht übrigens auch echt karibisch aus.
Ja.
Der hat ja echt eine tolle, tolle Farbe. SUP dort auch, ja. Okay, dann lass uns mal nach Japan. Warum nicht?
Let's Gerne, go. Komm, ja. Wann fahren wir los? Also dann muss ich hier nicht meinen Umzug kümmern, das ist doch super. Dann lass uns doch mal jetzt schnell los.
Könnte ja deine Frau machen, gute Idee. Okay, also wir melden uns dann demnächst aus Japan vom Mount Fuji in Diamantstimmung. Nein, ja, gucken wir mal. Finde ich gut. Ja. Dann würde ich sagen, plant ihr mal euren Sommer noch weiter und wir hören uns nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Camperman. Vielleicht sind dann auch unsere Mitcamper wieder dabei, die Nadine und der Reinhard. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ihr passt auf euch auf. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter treu bleibt und hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss,
tschüss. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.